BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott benannt und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch am 14. Februar. Alle, die Valentin heißen, denen gratulieren wir ganz herzlich zum Namenstag, weil heute ist natürlich wieder soweit, es ist Valentinstag. Und damit herrscht Hochbetrieb in den Blumengeschäften. Der bayerische Einzelhandel erwartet nur für den heutigen Tag einen Umsatz von rund 210 Millionen Euro. An vorderster Stelle stehen die roten Rosen und drum hält sich auch hartnäckig das Gerücht, den Valentinstag haben die Floristen erfunden. Ob das wirklich so ist, das erfahren wir in den kommenden 2 Stunden und dazu wieder vieles über die Geschichte rund um den heiligen Valentinus von unserer Ethnologin, unserer Volkskundlerin Dorothea Steinbacher. Grüß dich, schön, dass du da bist.
Grüß dich, Andreas.
Habe die Ehre, am 14. Februar, am Valentinstag. Liebe Dorothea, bist du heute früh schon beschenkt worden?
Nein, das war wahrscheinlich einfach zu früh, aber ich freue mich schon, wenn ich heimkomme. Und da bin ich jetzt ganz neugierig, was da vielleicht schon auf mich wartet.
Ja, du kannst ja deinem Mann auch was schenken. Weil genau. Die Frauen können ja die Männer auch was schenken.
Ja, und das geht nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern auch zwischen Freundinnen und Freunden und Verwandtschaft, die nette Tante und der nette, ich weiß nicht, Neffe oder was. Also einfach Freundschaft und Liebe beschenkt sich traditionell am Valentinstag.
Ich habe am Anfang in der Einleitung gesagt, viele denken, dass diesen Valentinstag und den Brauch, da Blumen herzuschenken, die Floristen erfunden haben, weil die am meisten Geschäft machen am Valentinstag. Was ist da dran an diesem Gericht?
Ja, erfunden haben sie den Schenkbrauch am Valentinstag nicht, aber sie sind natürlich gern auf den Zug aufgesprungen, wo sie das dann so rauskristallisiert hat. Eigentlich ist das mit diesen Geschenken unter Liebenden und unter Freunden und Freundinnen in England üblich gewesen. So, schon seit sehr langer Zeit, eigentlich mindestens seit dem 14. Jahrhundert, erstaunlicherweise. Und da hat sich dieser Strang entwickelt mit diesem Valentinstag als Tag der Liebenden. Also im 14. Jahrhundert haben wir zum ersten Mal einen schriftlichen Nachweis, wo man davon ausgehen kann, dass das im Zuge wahrscheinlich dieser höfischen Minnedichtung und des Minnegesangs, es ist halt auch in der romantischen Dichtung dann allmählich aufgekommen und da gibt es halt einen schriftlichen Nachweis, dass man weiß, dass in Großbritannien ebenso wie in Frankreich und Belgien das immer mehr üblich wurde ab dem 14. Jahrhundert, dass sie Liebende beschenkt haben am Valentinstag. Und dann haben im 19. Jahrhundert, Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert, haben die Auswanderer das in die USA getragen. Also das ist eine britisch-amerikanische Tradition, die natürlich in den USA dann im 19. Jahrhundert mit der zunehmenden Industrialisierung und so immer weitere Kreise gezogen hat. Da sind dann die Valentines, diese Grußkarten gedruckt worden, also in Großbritannien schon und dann in den USA ist es natürlich explodiert, weil man gemerkt hat, das ist ein richtig großer Industriezweig. Und dann sind diese Grußkartenproduktion, die ist in die Millionen gegangen. Und dann ist es erst mit den amerikanischen Soldaten, die hier nach dem Zweiten Weltkrieg stationiert waren, ist dieser Valentinsbrauch als Tag der Liebenden, wo man sich gegenseitig beschenkt und so ein bisschen romantisch und so, der ist dann erst nach Deutschland gekommen. Also eigentlich erst seit den 1950er Jahren ist der Valentin als Patron der Liebenden mit dieser Schenkerei und mit den Blumen auch bei uns populär geworden. Und mittlerweile überlagert das ja alles. Aber im deutschsprachigen Raum, besonders in Bayern und im Alpenraum, war der Valentin über Jahrhunderte bekannt als Patron gegen die hinfallende Krankheit, hat es geheißen. Und zwar vermutlich hauptsächlich wegen seinem Namen. Valentin fall nicht hin, hat es aber geheißen. Und deswegen, bin ich überzeugt davon, ist es auch hauptsächlich eher im süddeutschen Raum und im Alpenraum üblich gewesen, dieses Patronat gegen die fallende Krankheit, weil man in anderen deutschsprachigen Gebieten ja eher Valentin sagt als Valentin. Mhm. Und das passt dann nicht zum Hinfallen. Also der Valentin ist, wenn ich jetzt bei uns sage, dann meine ich den gesamten süddeutschen und den Alpenraum bis nach Südtirol und nach Österreich um mich, immer der Patron gewesen gegen die hinfallende Krankheit. Und wenn man dann sagt, naja, so viele Epileptiker hat es früher auch nicht gegeben, Da hat man aber alles einbezogen, was irgendwie mit krampfenden Krankheiten und Krämpfen, Fieberkrämpfen, Hustenkrämpfen einhergegangen ist. Also auch die kindlichen Erkrankungen im Kleinkind- und Säuglingsalter.
Fieberkrämpfe.
Fieberkrämpfe, die Freisen. Mhm. In Bayern hat man gesagt, das sind die Freisen. Man sagt jetzt noch, wenn so ein Neugeborenes so ein unwillkürliches Lächeln hat und der Mund so verzirkt, am Anfang ist fröselt. Ja. Schau mal, jetzt fröselt er schon. Sagt dann die Oma, schau mal, der fröselt schon. Das Fröseln, das ist dieses Mundverzirren einfach. Ohne, dass das Kind aber wirklich jetzt bewusst lächelt, weil das so ein Neugeborenes noch nicht kann. Das fröselt dann. Und das erinnert halt an diese krampfartigen Bewegungen, die Kinder offensichtlich auch machen, in Fieberkrämpfen und sonstigen Krankheiten, wo einfach die Kinder krampfen. Und nachdem bis vor, ja, nicht einmal 100 Jahren, die Säuglingssterblichkeit und Kleinkindsterblichkeit unglaublich hoch war, vor allem wegen solcher fiebriger Infektionskrankheiten auch, war der Valentin ein sehr begehrter Patron, Schutzpatron, an den man sich gewendet hat, an den sich viele Mütter und viele Eltern gewendet haben, die also Kinder gehabt haben mit solchen Krampfkrankheiten. Und da hat also keiner an den Patron der Liebenden gedacht. Mhm. Das ist dann, wie gesagt, erst nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen, wo dann auch die medizinischen Möglichkeiten gleichzeitig besser geworden sind und wo also der Patron gegen so schlimme Krankheiten nicht mehr so wichtig war. Und da hat man sich dann gern auf diese Schenk- und Blumen- und Pralinenindustrie geworfen sozusagen.
Hat es zum Heiligen Valentin Wallfahrten gegeben?
Ja, sehr viele. Also zu dem Valentin, der für die Krankheiten zuständig ist, hat es in Bayern viele Wallfahrten gegeben. Also jetzt sagen wir mal in Südostbayern gab es vor allem die Valentinskirche in Marzoll. Das ist jetzt ein Stadtteil von Bad Reichenhall. Marzoll. Eine der größten Valentinswallfahrten überhaupt im südlichen Bayern. Die waren damals sehr reich. Die ist auch befördert worden, die Wallfahrt von der Familie Fröschel, die da ansässig waren. Und das Interessante ist, dass ein männliches Mitglied dieser Familie Fröschel Bischof in Passau war, wo wiederum Reliquien vom Valentin liegen. Also das war alles auch politisch sehr eng verflochten mit ganz eigenen Interessen. Also war St. Valentin Marzoll. Da gibt es heute noch, und das kenne ich wirklich nur bei ganz wenigen Kirchen, wenn man da in die Valentinskirche von Marzoll geht, da gibt es noch Votivbilder und so, wo der heilige Valentin wirklich auch dargestellt ist, wie er so auf einer Wolke schwebt und so wie in die Votivbilder üblich, unten am Boden auf der Welt ist dann dargestellt, wogegen er geholfen hat. Und das sind also dann hingefallene Menschen, die da am Boden liegen und so. Auf jeden Fall, in dieser Kirche gibt es hinterm Hochaltar noch einen Verschlag mit so einem Holzverschlag mit so einem Fenster, so einem vergitterten Fenster. Und das war ein Hühnerkäfig, weil man zum heiligen Valentin nämlich mit einer schwarzen Hähne gewallfahrtet ist. Also mit einem schwarzen Huhn, einer schwarzen Henne, weil es nämlich geheißen hat, die muss man opfern. Für den heiligen Valentin und natürlich auch andere Opfergaben wie Wachs und Geld. Und wenn diese hinfallende Krankheit, von der man ja gedacht hat, dass sie von bösen Dämonen verursacht worden ist und dass der heilige Valentin diese Dämonen austreiben kann, so ungefähr hat man sich das vorgestellt. Und wenn diese Dämonen, diese Krankheitsdämonen dann diesen Kranken verlassen, dann gehen sie in die schwarze Hähne rein, weil Schwarz und Dämon, das passt ja zusammen. Und dann wird die Hähne aber weiß, weil sie dann die Krankheit absorbiert hat quasi. So, deswegen haben die Leute schwarze Hähne mitbringen müssen. Und die sind dann hinterm Hochaltar in den Hähnerverschlag reingekommen. Die Leute haben die Hähne natürlich nie wieder gesehen, sondern eher die Pfarrerkirchen oder so. aber das ist also bei vielen Valentinswallfahrten aufgeschrieben worden, dass das mit der schwarzen Henne war. Interessanterweise auch, die habe ich gestern erst gefunden, einen Holzschnitt aus Rufach im Elsass, wo auch eine Valentinskirche ist und eine große Wallfahrt war. Und da gibt es einen Holzschnitt aus dem 15., 16. Jahrhundert, wo der heilige Valentin auch drauf ist. Der also, da sind zwei Eltern mit ihren zwei Söhnen und die zwei Söhne, die liegen flach am Boden. Das sind also die, die unter der Krankheit leiden. Und der heilige Valentin segnet die gerade. Und dann sieht man, wie diese Krankheitsdämonen aus diesen hingefallenen Jugendlichen vermutlich austreten. Und da gibt es ein Schwein und eine Katz. Und das sind diese Teufelstiere, in die die Krankheitsdämonen hineingefahren sind. Also zu Füßen von jedem dieser Kranken steht ein teuflisches Tier, wo man gedacht hat, die sind mit dem Bösen im Bunde. Also ein Schwein, also eher so ein Wildsau, das ist ziemlich borstig dargestellt. Aha. Und eine Katz, und da sind diese Krankheitsdämonen hineingefahren. Also das war offensichtlich sehr weit verbreitet, bis ins Elsass, bis nach Südtirol. Es gibt dann noch eine zweite im südlichen Bayern, eine zweite Valentinskirche in Ruppolding, in St. Valentin in Zell in Ruppolding. Und das ist eine kleinere Wallfahrt, die ist auch nicht mehr so richtig zum Erblühen gekommen nach den Anfängen, seit in Ruppolding die große Georgskirche gebaut haben. Da gibt es nämlich auch interessante Urkunden. Und zwar nicht, weil die Leute da nicht mehr zum Valentin auf Zell hingewollten, sondern weil das von allen verhindert worden ist. Und zwar vor allem, also natürlich vom Pfarrer von St. Georg, weil der wollte, dass die Leute die Opfer da hintragen. Mhm. Und vom Wirt und vom Bäcker. Der Wirt und der Bäcker, der hat gesagt, na, also wenn die da hingehen, dann kaufen sie nicht bei mir ein und kehren nicht bei mir ein. Und die natürlich was zum Sagen gehabt haben im Dorf, die haben das hintertrieben. Und dann haben sie noch festgelegt, dass man in St. Valentin keine Trauungen mehr machen darf und so. Also was der Kirche Geld gebracht hat. Und deswegen hat die Valentinskirche dann irgendwann den zweiten Rang eingenommen nach dieser neuen Georgskirche. Mhm.
Wallfahrten waren immer schon ein Geschäft.
Wallfahrten waren erstaunlich, also erschreckenderweise, ja, zu einem ganz hohen Prozentsatz ein Geschäft, was von vielen Leuten, die eigentlich sich eher der Seelsorge hätten widmen sollen, betrieben worden ist oder verhindert oder gelenkt worden ist, sagen wir mal so. Wir kommen dann hinterher sicher noch zu sprechen auf die zwei oder drei Valentine. Das ist nämlich nicht der Valentin, sondern das sind mehrere Valentine, die wir da verehren.
10.25 Uhr, gleich 5 Minuten nach 10:30. Heute am 14. Februar, dem Valentinstag. Liebe Dorothea, jetzt wollen wir natürlich wissen, wer war eigentlich der heilige Valentin oder der heilige Valentinus? Du hast gesagt, es hat mehrere gegeben.
Ja, da hat es mehrere gegeben, und zwar mindestens zwei, vielleicht sogar drei. Es gibt den Valentin von Terni, der tatsächlich am 14. Februar seinen Namenstag hat. Dann gibt es einen Valentin von Rom, der auch am 14. Februar Namenstag hat, und der und alle so aus dem 3., 4. Jahrhundert, also sehr, sehr lange zurückliegend, wo es nur spätere Aufzeichnungen gibt von Mönchen, von Geschichtsschreibern, wo man auch immer nicht so weiß, ob das alles zutrifft oder ob die eine lebhafte Fantasie gehabt haben oder ob die aus irgendwelchen strategischen oder politischen Gründen da was aufgeschrieben haben. So. Und diese Lebensgeschichten von Valentin von Terni und Valentin von Rom, die ähneln sich in so vielen Teilen, dass man annimmt, dass das eine Person war, der einmal so und einmal so genannt wird. Und dieses Terni, was nur die wenigsten Leute kennen, das ist tatsächlich eine Stadt in Umbrien, ein bisschen nordöstlich von Rom gelegen, wo also der Valentin von Rom gut einmal hingekommen hat können. So. Also das ist sehr naheliegend, dass das eine Person ist, der hat am 14. Februar seinen Namenstag. Und dieser Valentin von Terni, der war tatsächlich Bischof und hat angeblich, ich sage jetzt angeblich, weil was der um das Jahr 300 so gemacht hat, das muss man, was sie da über 1700 Jahre quasi jetzt überliefert hat, das muss man mit großer Vorsicht genießen. Der hat angeblich Liebende heimlich getraut, die eigentlich nicht heiraten durften. Der soll auch Soldaten getraut haben, die eigentlich nicht heiraten durften, weil sie sich damit dem Militärdienst entziehen konnten. Und nachdem er diese Liebenden heimlich getraut hat, hat er ihnen angeblich Blumen aus seinem eigenen Garten geschenkt. Da klingen bei mir alle Alarmglocken, weil woher weiß ich, ob er so ein Bischof in Rom einen eigenen Garten im 3. Jahrhundert nach Christus unterhalten hat und gepflegt hat und da Blume gebrockt hat und das diesen Liebenden gegeben hat. Also das klingt ganz arg danach, dass man diesem Bischof da etwas zugedichtet hat, was halt einfach jetzt in diese aktuelle Blumenschenksituation gut hineinpasst. Mhm. Tatsächlich ist aber so, dass der am 14. Februar seinen Gedenktag hat und dass der angeblich christliche junge Leute getraut hat, die nicht hätten heiraten dürfen. Und deswegen gilt er auch als Patron der Liebenden, als Patron einer guten Ehe, als Patron der Brautleute, die heiraten wollen. Und wenn man ihn anfleht, wenn man zu seinen Pilgerstätten pilgert, steht die Ehe unter einem guten Stern, heißt's. Das ist dieser Valentin von Terni oder von Rom. Dann gibt es einen zweiten Valentin, mit dem sie jetzt quasi hier alles vermischt, weil alle nur einen Valentin kennen und feiern am 14. Februar. Das ist der Valentin von Rätien. Und der Valentin von Rätien hat auch in dieser frühen Zeit gelebt und heißt deswegen von Rätien, weil er Rätien hätte missionieren sollen angeblich. Also Rätia Prima, Rätia Secunda, das waren römische Provinzen, waren vorher schon keltische Gebiete, die im Westen an das alte Noricum angrenzen.
Rätien war vom Inn bis zum, also bis Frankreich eigentlich, oder?
Vom Inn bis Frankreich, das hat sich dann teilweise ein bisschen verändert, aber ursprünglich war Rätien vom Inn als Ostgrenze bis zur Donau als Nordgrenze, mehr oder weniger. Also das war das große Rätien, ist aber dann weit in den Süden hinabgegangen, also weiter als die jetzigen deutschen und bayerischen Grenzen sind. Das war Rätien. Dann haben sie es getrennt in Rätia Prima und Rätia Secunda, wobei Secunda oben ist, wenn man auf die Landkarten schaut, also nördlich, und Rätia Prima ist weiter unten. Und dieses Gebiet hätte er also missionieren sollen. Und dann heißt es, wobei jetzt schon die Wissenschaft sagt, dass mit wilden Fantasien ausgestatteter Geschichtsschreiber hat dann geschrieben, also er ist dann da so Richtung Rätien gezogen, hat versucht, die wilden Rätien zu missionieren, ist dann sogar bis nach Passau gekommen und ist dann von denen vertrieben worden, weil die alle so wilde Heiden waren. Und dann hat er nicht mehr Meng auf gut Deutsch. Und dann ist er Richtung Brenner gezogen und ist dann in Kleis, am Brenner ist er dann gestorben und begraben worden. Dann kam im 8. Jahrhundert unser Agilolfinger Tassilo, der ja überall ein Klöster gegründet hat, aber nicht, weil er so wahnsinnig christlich war, sondern weil er sich gegen den Frankenkönig abgrenzen wollte und sagte, da stecke ich meine Claims ab, also da baue ich meine Klöster. Hat er einige errichtet.
Innichen, glaube ich, zum Beispiel in Südtirol.
Und Wessobrunn und so weiter, also beruft sie alles auf den Tassilo. Wobei er nicht persönlich hingegangen ist und das baut hat wahrscheinlich. Und dann hat aber Tassilo die Gebeine von dem Valentin von Rätien aus Südtirol quasi holen lassen und in seinem Passauer Dom bringen lassen, weil da war bis jetzt nur der Stephan Bistumspatron von Passau, aber vom Stephan hat er keine Reliquien gehabt. Und deswegen hat man immer früher Reliquien gebraucht, um zu einer neu errichteten Kirche oder einem neu errichteten Bistum eine Legitimität zu geben, Legitimation zu geben, mit solchen heiligen Knochen auf gut Deutsch. Und deswegen hat er dann da diesen Valentin von Rätien hin expediert nach Passau. Der ist bis heute Bistumspatron von Passau, der Valentin von Rätien, hat aber seinen Gedenktag eigentlich in der katholischen Kirche am 7. Januar. 2018 haben die Passauer aber den Gedenktag von ihrem Valentin von Rätien auf den 1. Juli verlegt. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil es wieder da schöner ist als am 7. Januar oder weil das so eng an Weihnachten liegt, keine Ahnung. Also das ist eine Riesenverwirrung um diese ganzen Valentine. Unser Valentin, der am 14. Februar Namenstag hat, ist tatsächlich der Valentin von Terni oder von Rom, von dem wir ursprünglich geredet haben. Und dieser Valentin von Rätien in Passau, der läuft zwar immer unter Valentin, aber man muss wirklich wissen, dass das tatsächlich zwei verschiedene sind, die eigentlich auch an unterschiedlichen Tagen gefeiert werden. Und dieser Valentin von Terni oder von Rom, der heute tatsächlich seinen Gedenktag hat, wie gesagt, der ist mit dieser Überlieferung, mit dieser Legende belegt, dass er angeblich Liebende getraut hat und denen dann auch noch Blumen geschenkt hat. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, diese Verehrung des heiligen Valentin mit den Valentines, mit diesen Glückwünschen und Geschenken unter den Liebenden, die kommt eigentlich aus Großbritannien und zwar von dem Geoffrey Chaucer. Und das finde ich so interessant. Der hat da im Rahmen dieser englischen, dieser Minnedichtung, hat er irgendwo in dem Gedicht geschrieben, im Parliament of Fowls, genau, also das Parlament der Vögel hat er da geschrieben, wo die Vögel tatsächlich überlegen, wer sich wie heiratet oder so. Da kommt dann so ein Satz, lass mich deine Valentine sein, also deine Valentine sein. Oder am Valentinstag, am Valentine's Day, treffen sich die Vögel und überlegen, wer wen heiratet. Da gibt es gleichzeitig auch noch andere mittelalterliche Schriftsteller, die ähnlich über diesen Tag schreiben, an dem sich angeblich, an dem die Vögel Hochzeit machen. Und dann setzt sich das eben fort in dieser englischen Valentinsgeschichte. Aber das ist ein Aspekt, den ich auch noch ganz interessant finde. Das ist diese Geschichte mit der Vogelhochzeit. Also wir kennen ja alle das Kinderlied von der Vogelhochzeit. Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem grünen Warhalde. Genau.
Genau.
Das haben wir alle als Kinderlied gesungen. Und lange hat die Volksliedforschung auch gedacht, das ist halt ein nettes Frühlingskinderlied.
Ja.
Jetzt sagt aber die Volkskunde, dieses Lied lässt sich nachweisen seit dem 15. Jahrhundert eigentlich. Teilweise mit ein bisschen unterschiedlichen Strophen, teilweise ein bisschen derberer Formulierung, wo also diese Vogelhochzeit tatsächlich relativ unverklausuliert auf irgendwelche sexuellen Anspielungen hinweist oder so. Und da sagt die Ethnologie, das ist eigentlich eine Spottdichtung auf die Eure-Badehaus-Kultur und diese etwas freien Sitten, die es da früher gegeben hat. Und in diesem Zusammenhang muss man das Lied von der Vogelhochzeit singen.
Das ist ja interessant.
Und das hat sich eben teilweise bis in die heutige Zeit gehalten, weil es nämlich immer noch die Erinnerung an diese Zeit, an diesen Brauch der Vogelhochzeit gibt. Und zwar am Tag Pauli Bekehr am 25. Januar bei den Sorben in der Lausitz. Die feiern immer nur Vogelhochzeit, ganz groß. Die Kinder verkleiden sich als Paar und da werden da so kleine Vögel gebacken und Vogelnester und so weiter. Und diese Vogelhochzeit, die dann nur noch am 25. Januar in der Lausitz gefeiert wird, bei den Sorben mittlerweile, die ist bis vor 100 Jahren in Bayern, in Österreich, im Egerland, in Thüringen und so weiter gefeiert worden. Also in diesem südöstlich-nördlichen böhmischen Gebiet mehr oder weniger. Und hat sie jetzt da in dieses Gebiet in der Lausitz zurückgezogen. Und interessanterweise feiert man die Vogelhochzeit in einem Gebiet in Kroatien am 14.2., also am 14. Februar. Da werden auch kleine Hefeteigvögelchen gebacken und die schenkt man sich gegenseitig. Und da gibt es Vogelhochzeitslieder und da gibt es im Kindergarten Feiern. Also diese Idee dieser Vogelverpaarung oder dieser Vogelhochzeit, die ja eigentlich nahe liegt in der Zeit, weil wenn man rausgeht, dann zwitschern die Vögel und man merkt, es wird einfach Frühling und die fangen langsam das Leben an. Und diese Feier der Vogelhochzeit, die gibt es offenbar seit vielen Hunderten von Jahren, vermutlich schon seit der Antike, dass man einfach diesen Frühling und dieses Aufbrechen der Vögel feiert und auch mit dem menschlichen Verhalten in Verbindung bringt, dass die Menschen auch wieder sich freien auf den Frühling und Hochzeit feiern.
Hinter den Liebesgaben am Valentinstag steckt also sehr viel mehr, als man so denkt, und eine jahrhundertelange gewachsene Tradition, kann man sagen.
Und vielleicht sogar, was aber bis jetzt nicht so eindeutig nachgewiesen ist, eine antike Tradition, weil im Februar, Mitte Februar war die hat man die Göttin Juno gefeiert. Und da gab es die sogenannten Lupercalien. Das waren Feste auch zu Ehren der Juno und anderer Götter. Und man nimmt, ja, also viele ziehen da eine Verbindung zu diesen Festen der Liebenden oder Feste, wo sich Paare treffen und verbinden. Aber so eindeutig ist es nicht. Aber eigentlich liegt es nahe, weil, wie ich schon gesagt habe, mit der Vogelhochzeit und mit dieser, die sich ja immer so klein bisschen durchzirkt, mit dieser Idee, das ist ja eine Idee, die eigentlich aus der Natur kommt. Das ist ja nichts, was man irgendwann mal sich überlegt hat oder so, sondern das ist eine Idee, die aus der Natur kommt, wie viele Feste, die durch natürliche Gegebenheiten initiiert sind sozusagen. Und deswegen denke ich schon, dass es da vielleicht antike Vorbilder gegeben hat, die so ähnlich waren. Mhm. Aber eine direkte Verbindung lässt sich halt einfach nicht sagen, weil da dieses Missing Link zwischen, was weiß ich, 1., 2., 3. Jahrhundert und 8. Jahrhundert irgendwo drin ist sozusagen. So
direkt die Kontinuitäten kann man nicht immer herstellen.
Die kann man nicht immer eindeutig nachweisen, weil die auch nichts aufgeschrieben haben. Ja. Das ist ja früh mündlich überliefert worden, dann gab es die Völkerwanderungen und so weiter. Das ist schwierig. Aber jedenfalls ist die Tradition sehr viel älter. Mhm. Als dass also vor ein paar Jahrzehnten irgendwelche Floristen gesagt hätten, ach, verkaufen wir einer die Blärmin. Also das ist alles viel älter. Mhm.
Bei uns in Bayern, hast du gesagt, gibt es diesen Brauch der Liebesgaben seit den 50er Jahren. Vorher war der heilige Valentin vor allem ein Patron für die hinfallenden Krankheiten, wie zum Beispiel Epilepsie oder Krampfanfälle. Gibt es Bräuche in Bayern, die jetzt speziell in Bayern daheim sind? Alte Bräuche zum Valentin?
Ja, da gibt es einen sehr schönen, der auch immer noch gepflegt wird. Und deswegen finde ich den so bewundernswert, dass die Holzhausener bei Geisenhausen, dass die das immer noch pflegen. Da gibt es auch eine Valentinskirche.
Also Geisenhausen ist Niederbayern?
Niederbayern, Landshut, genau. Mhm. Und da gibt es natürlich auch, eine Valentinskirche in Holzhausen. Es gibt natürlich noch mehr als die zwei, die ich vorher genannt habe, aber ich kann jetzt nicht alle zig Valentinskirchen aufzählen. Aber die in Holzhausen ist deswegen so besonders, weil die jedes Jahr zum Valentinstag die Valentini-Zetteln bochen. Also die backen kleine Plätzchen, könnte man sagen, auf Hochdeutsch, damit man sich vorstellen kann, wie das ausschaut. Die sind vielleicht 2-3 Zentimeter im Durchmesser ungefähr und die heißen Valentini-Zetteln. Ein Zelten ist ja ein großer, flacher Fladen und ein Zettel ist ein kleiner, flacher Fladen. Genau. Und diese Zetteln, die werden vorher vom Bäcker, wird der dort gemacht und die Frauen dann den dann auswägeln und in Streifen schneiden und die Streifen werden wieder in kleine Abschnitte geschnitten und die Kinder stempeln dann, also ein Stempel drauf, wo das Bild von dem heiligen Valentin auf diesen einfachen Rockern-Dork drauf gestempelt wird. Und diese, kann man sich vorstellen, diese relativ harten Zetteln aus diesem Roggenteig, die werden dann eben gebacken. Die halten ewig, werden nicht schlecht, schimmeln nicht. Das heißt, das ist ein wunderbarer Vorrat. Die werden dann in der Kirche nämlich geweiht und dann an die Gläubigen gegen eine kleine Spende ausgegeben. Und das erfreut sich großer Beliebtheit, weil das einfach wie früher was ist, was man das ganze Jahr daheim haben kann. Und wenn man krank wird oder auch wenn das Viech krank wird, kann man dem ein Bräckerl davon geben. Und das ist wie so ein Amulett, was man einfach in der Kirche mitnimmt, mit dem Bild von dem heiligen Valentin drauf. Und wo man sich das ganze Jahr ein bisschen beschützt fühlt gegen alle Krankheiten, auch wenn es jetzt bessere medizinische Möglichkeiten, Behandlungsmöglichkeiten gegen verschiedene Krankheiten gibt. Und wenn die Pest quasi ausgestorben ist, wo man dann den Valentin natürlich in der Not auch angerufen hat. Aber es gibt nur genügend Krankheiten, wo man dann in der Not alles Mögliche probiert und dann unter anderem auf die Valentini-Zetteln zurückgreift.
Den Brauch mit den Valentini-Zetteln ist also ein schönes Wort.
Gell, das ist ein schönes Wort.
Und auch so ein schöner Brauch. Den kennst du jetzt nur aus Holzhausen, oder gibt es den woanders auch noch?
Den kenne ich gerade aus Holzhausen, weil ich das zufällig erfahren habe. Und dann habe ich damals in unserem altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender, wollte ich einen Beitrag schreiben, das habe ich dann auch gemacht, aber das ist schon 10 Jahre her. Aber ich habe nachgeschaut, weil ich mir gedacht habe, nicht, dass die inzwischen das irgendwie schleifen lassen. Nein, sie machen das allweil noch und sie feiern das allweil noch. Und zwar am Sonntag um den Valentinstag herum Und dieses Jahr ist es übermorgen, quasi am 16. Februar, gibt es eine große Patroziniums-Gottesdienst in Holzhausen bei Geisenhausen mit den Valentini-Zetteln.
War ja interessant, ob es woanders auch noch gibt. Also,
das war interessant.
Wer uns gerade zuhört, wenn es bei einer daheim Valentini-Zetteln gibt oder was Vergleichbares zum Valentinstag oder rundherum, schreibt uns doch einen Brief oder eine E-Mail an studio@br-heimat.de. War sehr interessant.
Da freuen wir uns. Ja. Ja.
Die Valentini-Zetteln, die lassen wir jetzt nicht mehr los. Das begeistert mich wirklich, dass es so einen schönen, netten Brauch gibt in der Gegend von Landshut.
Ja.
Und habe ich nicht gewusst, war ganz neu für mich. Und ebenfalls neu für mich, habe ich auch nicht gewusst, hast du vorhin gesagt, dass Lichtmess früher am Valentinstag war, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das hast du richtig verstanden, am 14. Februar. Und das hat ganz einfach rechnerische Gründe gehabt. Also beziehungsweise, das hat den Grund gehabt, dass in den ersten Jahrhunderten des Christentums die Geburt Christi nicht am 25. Dezember gefeiert worden ist, sondern am 6. Januar. Also mit dem Tag der Erscheinung des Herrn ist auch die Geburt des Herrn quasi gefeiert worden, am 6. Januar.
Das ist in der Ostkirche, glaube ich, immer noch.
In der Ostkirche immer noch. Mhm. Also und in der Westkirche sehr lang, also in der römisch-katholischen Kirche sehr lang bis ins 6. Jahrhundert hinein, ist die Geburt Christi am 6. Januar gefeiert worden. Und weil der Lichtmesstag abhängig ist von dem Tag der Geburt, weil nämlich 40 Tage nach der Geburt die Maria ja sich dieser kirchlichen Reinigung unterziehen musste und auch das Christuskind in den Tempel bringen musste für diese Darstellung des Herrn. Also man musste den Erstgeborenen präsentieren nach 40 Tagen. Weil es ein Knabe war, habe ich schon oft gesagt, wenn es ein Mädel gewesen wäre, dann 80 Tage nach der Geburt. Und nachdem es ein Bub war, Gott sei Dank, galt sie nur 40 Tage als unrein.
Als unrein. Wieso?
Genau. Bei Dirndl sind doppelt unrein sozusagen.
Ach.
Ja, also das ist
unglaublich.
Das hat schon sehr früh angefangen. Auf jeden Fall, und das ist tatsächlich so, also das hört sich jetzt keiner aus, es war tatsächlich so, dass also eine Frau nach der Geburt eines Knaben 40 Tage als unrein galt, nach der Geburt eines Mädchens 80 Tage als unrein. Nachdem die Maria aber einen Knaben geboren hatte, musste sie 40 Tage nach der Entbindung in den Tempel gehen und das Kind mitbringen, die Darstellung im Tempel Maria Lichtmess. Und 40 Tage nach dem 6. Januar, das ist der 14. Februar. Und dann erst allmählich, wo das Christentum sich Fuß gefasst hat und etabliert hat, und ich meine mit Konstantin im 4. Jahrhundert, der zwar das Christentum zur Staatsreligion erklärt hat, aber das ist ja nicht von heute auf morgen gegangen. Also der hat ja nicht gesagt, so jetzt Christentum Staatsreligion und damit ist ganz Europa christlich geworden. So auf einen Schlag, das ist nicht gegangen. Das hat bis ins 10., 11., 12. Jahrhundert gedauert. Kommen immer noch die Spuren von parallel wirksamen, nicht-christlichen Glaubensformen wahrnehmen, wo die Leute einfach gedacht haben, naja, jetzt glauben wir halt einmal an dieses Christentum. Und vor allem, weil es der König sagt oder weil es der Kaiser sagt, also cuius regio, eius religio, hat es ja geheißen, also wer regiert, dessen Religion musst du annehmen, das war immer schon so. Mhm. Und der hat es verfügt, aber wie gesagt, deswegen waren nun lange nicht alle katholisch. Und bis das allmählich in die Gänge gekommen ist und bis die langsam mal eine Struktur und bis die langsam mal einen Plan gehabt haben, darf man jetzt ein Heilstag sagen, das hat lang gedauert. Und dann haben die auch um diesen römischen Glauben an den Sol Invictus, mit diesem Mithraskult und mit diesem Sonnengott, der ja am 25. Dezember geboren ist nach der damaligen Lehre, um diesen starken Glauben an diese unbesiegbare Sonne am 25. Dezember zu überlagern, christlich zu überlagern, haben sie also die Geburt des christlichen Messias auf den 25. Dezember verlegt, um einfach diesen wichtigen heidnischen Termin christlich zu besetzen. Und von da ab 40 Tage war dann plötzlich am 2. Februar. Und so ist Lichtmess dann im 6. Jahrhundert umeinander auf den 2. Februar verlegt worden, nachdem es ein paar hundert Jahre lang am 14. Februar war. Also der 14. war quasi schon immer ein Tag, der so ein bisschen im Fokus war, ein bisschen wichtig war. Vielleicht war das auch ein Grund dafür, dass der 14. plötzlich so auch herausgehoben ist.
Vielleicht kannst du noch einen Satz dazu verlieren, weil du gerade gesagt hast, die Geburt war am 25. Dezember. Wenn jetzt jemand irritiert ist und sagt, der Heilige Abend ist aber am 24., vielleicht kannst du das noch kurz erklären.
Ja, der Heilige Abend ist nämlich der Heilige Abend. Das ist der Abend vor dem Fest sozusagen. Und der zählt ja immer zu dem Festtag dazu. Also ab dem Sabbat heißt es in der Bibel, ab dem Sabbat sollt ihr feiern. Und der Sabbat ist der Vorabend, 6 Uhr, da gibt es ungefähr so einen Termin, der zählt schon dazu. Und deswegen ist der Heilige Abend, der auf dieses heilige Hochfest am 25. Dezember hinführt, deswegen ist der Heilige Abend auch nicht der Abend, wo man den großen Sonntagsbraten auftischt normalerweise, sondern der ganze Tag des Heiligabend am 24. Dezember ist ein strenger Fasttag, weil nämlich das Fest, was man feiert, eigentlich erst in der Nacht vom 24. auf den 25. passiert, wenn nämlich Christus geboren wird. Und erst danach ist eigentlich diese vorweihnachtliche Fastenzeit beendet.
Das ist überhaupt wie du gesagt hast, bei hohen kirchlichen Festen, an Ostern ist es ja genauso. Die Osternacht, Ostern beginnt ja eigentlich am Karsamstag, wenn die Sonne untergegangen ist.
Genau das. Und deswegen hat man auch diese Osternachtsfeier und auch mit der Speisenweihe und so, das hat man ganz oft schon am Samstagabend gemacht. Früher, also am Karsamstagabend, wo bei uns noch lange nicht Ostern ist, in unseren Gedanken ja. So. Weil wir die Osternacht entweder ganz in der Früh am Ostersonntag in der Früh feiern oder heute halt am Vormittag mit der Sonntagsmesse dann mehr oder weniger. Aber eigentlich gehört der Vorabend von so Festen schon dazu. Genauso ist ja am 6. Januar zum Beispiel mit dem Dreikönigstag, da wird am Vorabend geräuchert. Und nicht am 6. Januar, da ist es schon vorbei im Prinzip. Oder der Nikolaus, der kommt nicht am 6. Dezember, sondern der kommt am 5. auf Nacht. Weil eben dieser Vorabend eigentlich der Nikolausabend ist. Ja?
Mhm. Sehr interessant.
Also bei allen Festen so. Ja.
In der kommenden, es ist schon wieder eine Stunde vorbei fast. In der kommenden Stunde schauen wir weiter in den Heiligen Kalender. Da haben wir einige Prominente drin.
Genau, abgesehen vom Valentin, da geht es ja noch weiter danach.
Den Heiligen Matthias haben wir. Dann haben wir die
Heilige Walburga, ganz wichtig.
Genau, bayerische Heilige.
Ja, und die Kunigunde. Die Kunigunde macht nämlich warm von und. Also deswegen finde ich die auch so hoffnungsvoll.
Es geht ins Frühjahr rein, trotz Schnee.
Ja.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Wir haben schon früh erfahren in der ersten Stunde über den Heiligen Valentin beziehungsweise mehrere Heilige Valentine und alte und neue Bräuche rund um diesen Tag. Und jetzt schauen wir dann 10 Tage weiter, nämlich auf den Namenstag des Heiligen Matthias. Matthäus, bricht's Eis, hat er keins, macht er eins, da gibt's auch viel zu mehr Zeit. Vom Heiligen Valentin schauen wir jetzt weiter nach vorn im Heiligen Kalender, nämlich zum Heiligen Matthias. Ein Name, den es in viele Sprachen gibt. Habe ich ein bisschen nachgesagt, im Italienischen heißt er Matteo, im Französischen Matthieu. Oder spricht man das aus?
Ja,
im Schwedischen Matthäus und im Englischen Matthew. Und bei uns in Bayern hat er auch eine lange Tradition. Es gibt ja ganz viele Hofnamen, in Altbayern zumindest, wo es heißt beim Heiß.
Beim Heiß oder beim Hirs. Wobei der Hirs, das ist auch der Matthäus. Also es gibt ja einen Matthias und einen Matthäus. Und oft weiß man nicht genau, heißt der Matthias oder Matthäus, weil der Matthäus ist ja Evangelist und der Matthias ist ein Apostel gewesen. Also beides ganz wichtige Figuren in der kirchlichen Überlieferung.
Wer ist dann der Matthäus? Hat man früher so oft gesagt, ist das dann der Matthäus oder der Matthias?
Ja, der Matthäus, den hat man nur Matthäus genannt, damit er sich auf Eis reimt. Also das ist der Matthias. Am 24. Februar hat der Namenstag, also auch schon bald. Und da gibt es ja diese wunderbare Bauernregel, die du schon genannt hast. Matthäus bricht das Eis, hat er keins, dann macht er eins. Das heißt, das ist auch so ein bisschen eine ungenaue Bauernregel. Also es ist entweder kalt, es war kalt oder es wird kalt, so ungefähr. Aber Matthias weiß man es nicht genau. Es gibt noch andere Bauernregeln für den Matthiastag am 24. Februar, die ein bisschen deutlicher darauf hinweisen, dass man jetzt hofft, dass endlich ein bisschen wärmer wird. Die eine heißt nach Matthäus, da haben wir schon wieder den Eis, damit sie aufs Eis reimt. Nach Matthäus geht kein Fuchs mehr übers Eis, weil nämlich das Eis auf dem See schmutzt. St. Matthäus wirft einen großen Stein ins Eis, das geht, zielt in die gleiche Richtung.
Das ist diese Übergangszeit einfach.
Genau.
Wobei es schon, dass dieses Matthäus bricht das Eis, hat er keins, macht er eins, auch natürlich irgendwie aussagt, dass das schon einmal gefrieren kann. Also der Winter ist noch nicht ganz vorbei.
Ja, und oder? Da gibt es ja einige, die, also nicht jetzt nur auf den Matthias bezogen, einige Bauernregeln, die in dem Sinn argumentieren, wenn es im Februar, im Januar, im Februar nicht richtig kalt ist, dann darf man sie nicht in Sicherheit wiegen, weil dann kann es noch gescheit kalt werden im März oder sogar im April oder so. Und so ähnlich ist ja die Richtung, die diese Matthias-Regel auch sagt. Mhm. Ja, also hat er keins, dann macht er eins. Also pass auf, kann nur sauber kalt werden, so ungefähr. Aber was ich auch nett finde, wenn Mattheiß kommt, herbeilegt die Hähne das erste Ei. Weil normalerweise nämlich die Hähne nicht gescheit legen, wenn es halt recht kalt ist und wenn es dann über im Stall sein müssen, wo es so finster ist, die legen ja, die legen auch besser, wenn es wärmer wird und wenn es mehr Licht hat und mehr Sonne hat. Wobei mir gerade das letzte Woche die Ohrbäuerin gesagt hat, du, ich habe so viel Ohr, die legen so gut, magst nicht mehr nehmen. Weil das einfach auch ungewöhnlich ist. Also wenn wir jetzt 20 Jahre zurückdenken oder gar in unserer Kindheit zurückdenken, dann war das Mitte Februar tief verschneit und eiskalt. Und jetzt ist es so um den Nullpunkt rum und geht bis zu 10 Grad rauf teilweise. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Also deswegen sind diese Bauernregeln jetzt mit Vorsicht zu genießen, was davon zeugt, dass also der Klimawandel uns ganz arg im Griff hat. Weil das alles nicht mehr so zutrifft, was also offensichtlich jahrhundertelang bei unseren Eltern und Großeltern und Urgroßeltern der Fall war. Der heilige Matthias jedenfalls, klingt so ähnlich wie der heilige Matthäus, aber der Matthäus hat am 21. September Namenstag, also diametral entgegen. Und der Matthias, der Apostel, am 24. Februar. Und das ist der 12. oder 13. Apostel. Manchmal heißt der 12., manchmal heißt der 13., weil er nämlich eigentlich kein Apostel war. Er hat zu den Jüngern Jesu gehört. Und erst nachdem der Judas, der Verräter, sich das Leben genommen hat, ist der Matthias nachgerückt sozusagen als 12. Apostel. Und wenn man den Judas immer nur mit einbezieht, dann ist er der 13. Apostel. Deswegen hat er so eine teilweise unklare Benennung, der Matthias. Und vielleicht deswegen ist sein Namenstag also ein bisschen wechselhaft, weil er nämlich in Schaltjahren am 25. Februar Namenstag hat. Der Februar ist ja der Schaltmonat, wo also dann dieser zusätzliche Tag eingeschaltet wird. Ja. Und da hat man dann den Matthias-Tag eben also variabel gemacht. Und das hat man ja nicht ohne Hintergedanken gemacht. Also die in der römischen Kurie, da haben da nichts einfach nur zufällig gemacht. Vielleicht deswegen, weil der Matthias so zwischen 12. und 13. Apostel hin und her schwankt. Obwohl also der Matthias sich ja nichts zu Schulden hat kommen lassen. Das war ja der Judas, der da ausschlaggebend war für diese wechselhafte Rolle. Es gibt immer noch eine große Matthias-Wallfahrt, die früher sehr viel wichtiger war noch in Trier. Weil da nämlich die Reliquien des heiligen Matthias liegen. Und das ist das einzige Apostelgrab nördlich der Alpen. Also da hat man große Stücke drauf gehalten. Sind diese Reliquien sehr früh im 9. Jahrhundert schon nach Trier gekommen. Und da gibt es ein großes Apostelgrab mit einem Sarkophag des heiligen Matthias. Und da hat es früher eine sehr, sehr große Wallfahrt gegeben. Und deswegen ist der Matthias eben auch ein beliebter Namenspatron im deutschsprachigen Raum. Wahrscheinlich, weil einfach diese wirklich sehr alte Wallfahrt dann nach Trier schon bestanden hat.
Am 25. Februar ist der Gedenktag für die heilige Walburga von Eichstätt. Ist sie heilig gesprochen?
Das ist die heilige Walburga von Eichstätt mit ihren Brüdern Willibald und Runibald. Also dieses heilige
Trio. Das waren die Brüder, genau.
Das waren die Brüder von ihr. Und die ist heilig gesprochen. Ja. Also es gibt dann noch ein paar selige Frauen, da kämen wir vielleicht auch noch auf eine heuer ist noch lang. Insofern ist es ganz interessant, dass du nachfragst, weil es gibt tatsächlich viele Frauen, die vergangene heilige, selige, wo man immer denkt, das ist die heilige sowieso, die heilige Irmingard, die heilige Mechthildis, dabei sind die alle nur selig gesprochen worden. Also da.
Das habe ich immer im Hinterkopf, darum frage ich lieber noch.
Ja, genau. Nee, also die Walburga ist wirklich heilig und hat am 25. Februar ihren Namenstag und zwar schon seit dem Mittelalter, weil viele Leute über denken, Walburga, Walburgisnacht, die Walburgisnacht ist ja am 30. April, deswegen müsste die Walburga am 1. Mai Namenstag haben. Das war bis ins Mittelalter tatsächlich so. Und dann hat man ihren Gedenktag auf den 25. Februar verlegt. Das ist ihr Todestag tatsächlich, also das ist auch legitim. Und wahrscheinlich hat man das auch deshalb gemacht, weil der 1. Mai dann einfach eine andere Bedeutung gehabt hat und weil diese Umtriebe in der Walpurgisnacht man versucht hat, dadurch zu beseitigen, was auch nicht ganz gelungen ist. Auf jeden Fall ist die heilige Walpurga am 25. Februar tatsächlich gestorben.
Stammte aus Südengland.
Genau, aus Canterbury zusammen mit ihren Brüdern Wunibald und Willibald ist sie dann gekommen, nämlich im 8. Jahrhundert, zum Missionieren eigentlich. Ja, und war dann Äbtissin in Heidenheim, ist aber dann auf Betreiben, nach ihrem Tod sind ihre Gebeine auf Betreiben ihrer Brüder nach Eichstätt verlegt worden. Und da sind sie heute noch in dem Kloster St. Walburg, das auch nach ihr benannt worden ist. Und da ist ihr Sarkophag, der immer noch als wundertätig gilt. Das ist ein grauer Sandsteinsarkophag, der in der, da gibt es so eine Ober- und Unterkirche mehr oder weniger, wo man reingehen kann und dann direkt diesem Sarkophag gegenübersteht und von Oktober bis zum Tag ihrem Todestag am 25. Februar sondert dieser Sarkophag eine Flüssigkeit ab, erstaunlicherweise. Und die wird von den Klosterschwestern aufgefangen. In einer silbernen Schale bildet sich das unter dem Sarkophag. Das wird aufgefangen und das ist das sogenannte Walpurgisöl. Die Klosterschwestern füllen das in kleine Fläschchen ab. Und dann kann man an der Pforte von dem Kloster St. Walburg diese kleinen Fläschchen mit dem sogenannten Walpurgisöl, was gar kein Öl ist, sondern wässrig, gegen eine Spende bekommen. Ich habe mal gesagt, die kann man kaufen, das stimmt nicht. Die Schwestern sagen, gegen eine freiwillige Spende geben die dieses Öl ab und das war in der Vergangenheit, also wird immer noch gemacht, die verschicken das auch in alle Welt und das war aber früher so begehrt, dass die sich gar nicht retten konnten vor Nachfragen und dass wirklich, wer was auf sich hielt und wer sich das leisten konnte, der ist nach Eichstätt gewallfahrtet oder und hat das Walpurgisöl mitgebracht oder hat sich das von jemandem mitbringen lassen, weil das wirklich als Heilmittel gegen die allerschlimmsten Krankheiten gegolten hat. Also gegen Augenleiden und Gehörleiden und natürlich gegen die Pest, wo man immer, solange die Pest gewütet hat, versucht hat, ein Mittel dagegen zu finden. Gegen Wunden und Unfälle und so weiter. Und weil so viele Menschen das angewendet haben und auch nach St. Walburg in Eichstätt gewallfahrtet sind und das Gefühl hatten, dass sie hinterher, dass sie erhört worden sind und dass ihre Krankheiten und ihre Leiden verschwunden sind, gibt es auch unglaublich viele Votivgaben da dort. Also wer in der Nähe ist, es lohnt sich wirklich da mal hinzugehen und diese Votivgaben anzuschauen, weil das tatsächlich eine sehr, sehr alte Wallfahrt ist zu diesem riesig großen Kloster, das auch noch viele Geheimnisse birgt. Ich habe mir das einmal zeigen lassen, diesen Edelbach, der da im Kloster entspringt. Das ist auch eine ganz eigenartige Geschichte, weil das Kloster so hingebaut ist an so einen Kalksteinfelsen. Und dieser poröse Kalkstein, der ist ja sehr durchlässig. Da wachsen ganz viele Wacholderstauden drauf. Also wir aus dem bayerischen Süden sind das gar nicht gewohnt, die wir so Fichten und Latschen und so weiter eher kennen. Also das sind Wacholderfluren da. Und da gibt es an diese Felsenwand, wo das Kloster so ein bisschen hin und drumherum gebaut ist, verbirgt dieses Kloster diesen Edelbach-Ausfluss, der also direkt aus diesem Felsen rauskommt. Und wenn es zur Zeit der Schneeschmelze, wenn es viel Schnee gegeben hat oder wenn es ganz stark regnet, plötzlich so stark Regen in kurzer Zeit, dann sammelt sich in so einer Loch, in so einer Kuhle, in diesem Felsen sammelt sich das Wasser und steigt dann bis zu einem bestimmten Grad an. Und wenn der Wasserstand dann entsprechend hoch ist, dann schießt das Wasser aus dieser Öffnung raus, die also mitten im Kloster ist.
Das ist unglaublich.
Und dann haben die früher schon bei Errichtung des Klosters, haben die da einen Abfluss gebaut, der da in so ein Becken reinschießt, dieser sogenannte Edelbach. Und dann unterm Kloster in so eine Rinne abgeführt wird und dann da durch Eichstätt fließt. Und die Äbtissin, die mich da durchs Kloster geführt hat damals, Die hat mir dann erklärt, dass da neben diesem großen Becken, wo der Edelbach eben reinfließt, wenn er da rausschießt in diesen Fällen, wo es so viel geregnet hat, da war früher daneben die Wäscherei vom Kloster, da haben sie also das Wasser dann gleich genützt. Und das ist natürlich auch alles immer feucht und das müssen die alles immer pflegen. Und früher hat es eben geheißen, dass die Klosterschwestern, wenn der Edelbach da plötzlich rausschießt und natürlich alles Mögliche überschwemmt hat, bevor die den das ein bisschen reguliert haben und so ja. Der so abgeflossen ist, da haben die ein paar Tropfen von dem Walburgisöl in diesen Edelbach hineingegossen, damit er in der Hoffnung, dass die Walburga die Fluten dämmt und der also nicht das ganze Kloster und die ganze Stadt Eichstätt überschwemmt. Also das ist ein ganz interessantes Phänomen. Wieso auch dieser Ausfluss, der so unberechenbar ist und immer wieder Überschwemmungen verursacht hat, wieso der ausgerechnet umbaut worden ist. Und es gibt da eine Theorie, weil dieser Ausfluss dieses Edelbachs, der ist wirklich so ein länglicher, mandelförmiger Spalt in diesem Felsen. Ob das einfach eine aus uralter Zeit schon verehrte heidnische Quelle war, wo man versucht hat, mit diesem christlichen Kloster diese heidnischen Umtriebe, diese Quellverehrung abzustellen. Also das sind ganz interessante Theorien, weil das ja ein sehr altes Kloster ist.
Ich muss sagen, Eichstätt geht ja sehr weit zurück.
Genau, also ich meine, die Walburga ist im 8. Jahrhundert gestorben. Das Kloster ist da schon entstanden gewesen, mehr oder weniger, natürlich nicht in der heutigen Form. Aber das war auch gerade die Zeit, wo sich das Christentum hier langsam so Fuß gefasst hat und wo immer Missionare ausgeschickt wurden, die also die letzten heidnischen Umtriebe beseitigen sollten und wo es dann ausdrücklich auch geheißen hat, dass also heidnische Kirchen oder heidnische Kultstätten sollten einfach christlich umgewidmet werden und christlich überbaut werden. Und da ist es ein ganz interessantes Beispiel dafür. Also die heilige Walburga am 25. Februar, erstmal das Kloster St. Walburg in Eichstätt, wirklich besuchenswert.
Überhaupt Eichstätt.
Überhaupt
das
Eichstätt.
Das Altmühltal ist immer ein Besuch wert.
Es ist wirklich ein Ausflug wert und eine ganz tolle Stadt. Und dieses Kloster mit den Votivgaben und diesem Walpurgisöl hat wirklich eine sehr lange Geschichte und ist hochinteressant. Und wenn irgendwo noch eine Flasche Walpurgisöl hergeht daheim, gut aufheben, vielleicht hilft's.
Das ist Habe die Ehre und wir schauen ein bisschen in den Heiligenkalender. Von Eichstätt im Altmühltal im nördlichen Oberbayern schauen wir jetzt in den Landkreis Fürstenfelsbruck, ebenfalls in Oberbayern, und zwar in die kleine Ortschaft Puch. Dort steht eine Linde, die 1000 Jahre alt sein soll, und das hängt ganz eng mit der Legende der Edigna zusammen.
Genau, das heißt, die Linde ist mindestens 1000 Jahre alt, weil vor 1000 Jahren nämlich die selige Edigna schon in dieser Linde gewohnt hat, angeblich. Und da musste ja schon ganz schön groß gewesen sein. Und jetzt, wenn man die so anschaut, die Linde, dann kann man sich das wirklich vorstellen. Das ist ein großer Hohlraum da drin, ein riesiger Baum. Und da hat die selige Edigna angeblich vor 1000 Jahren drin Zuflucht gesucht und hat dann auch gewohnt, als sie sich im Puch eben sehr lange aufgehalten hat. Hat sich um die Kranken gekümmert und um die Kinder gekümmert und war da also sehr wohltätig unterwegs. Und woher die Edigna kam, das ist aber bis heute ein Rätsel, das eigentlich nicht gelöst ist. Es heißt, dass die Edigna nach einer Wallfahrt, die sie unternommen hat ins Heilige Land, nicht wieder zurückkehren wollte. Sie war eine französische Königstochter und wollte also in Zukunft als Einsiedlerin leben, vermutlich weil sie sich wie viele andere damals der erzwungenen Verheiratung entziehen wollte. Das weiß man nicht genau. Angeblich war sie eine französische Königstochter, weiß die Überlieferung. Und als sie auf der Rückreise vom Heiligen Land da im Süden von Bayern offensichtlich vorbeigekommen ist, wurde sie dann von einem Bauern auf dem Ochsenwagen mitgenommen. Und da war auch ein Hahn und ihre Glocke, die sie dabei gehabt hat, die Edigna-Glocke, die heute noch geläutet wird. Und wo die Ochsen dann stehen geblieben sind, wo der Hahn gekräht hat und wo das Glöcklein geläutet hat, das hat sie als Zeichen gedeutet, dass sie da bleiben möchte. Und das war eben Puch. Und ein kleiner Ort im Landkreis Fürstenfeldbruck, eine schöne Kirche, die so ein bisschen erhaben, auf einem Hügel steht. Und die Linde, um die es geht, steht ganz nah direkt neben der Kirche. Die Kirche ist dem heiligen Sebastian geweiht, also es ist nicht die Edignerkirche, sondern die Sebastianskirche. Aber sie ist komplett eigentlich auf die Edigner ausgerichtet. Also da gibt es vor allem eine sehr schöne Statue von der seligen Edigner, die bis heute eigentlich auch dafür gefeiert wird, dass sie quasi ihr Ding durchgezogen hat. Also die ist nicht mehr heimgefahren, sie wollte nicht heiraten. Die hat selbstständig, war eine tapfere, eine taffe Frau, darf man halt sagen, die offenbar sehr weise war. Und als Königstochter, wenn die Legende stimmt, wird sich das ja erklären, dass sie also gebildet war, ausgebildet war, sich auch mit Heilkunde auskannte, mit Heilkräutern. Und da sich um die Bevölkerung, insbesondere um die Kinder, eben gekümmert hat. Bis heute wird das Gedächtnis an, also die Erinnerung an die Edigner sehr wachgehalten durch den Edignerverein in Puch. Und auch dadurch, dass sich das ganze Dorf, die ganze Gegend dieser Edigner sehr verbunden fühlt. Und auch neugeborene Mädchen wieder auf den Namen Edigner tauft. Also es gibt tatsächlich sehr viele Edignas, ältere und jüngere und kleine, in Puch und um Puch herum. Und das ist ja ansonsten ein eher seltener Taufname, aber es ist ein sehr schöner Name, weil er aus dem Lateinischen von dignus, digna kommt. Digna ist die Würdige, die Ehrwürdige. Und edigna ist halt dann der Name. Also die Würdige, das ist ein sehr edler Name, der also auch einer Königstochter gebühren würde. Mhm. Ob das allerdings stimmt, dass sie eine französische Königstochter war, das weiß man nicht, weil man bis eigentlich keinen französischen König gefunden hat, der zu der Zeit im 11., 12. Jahrhundert gelebt, oder im 11. Jahrhundert, muss man sagen, war ja die Tochter, gelebt hätte und da eine vermisste Tochter hätte, die nirgends mehr aufgetaucht ist, sozusagen. Ja. Jetzt sagt die Überlieferung aber, dass sie womöglich die Tochter von Heinrich dem Ersten gewesen ist, also von dem französischen König Heinrich dem Ersten zu der Zeit. Und wenn das stimmen würde, dass sie eine Tochter des französischen Königs Heinrich des Ersten wäre, dann wäre sie eine Urenkelin von Wladimir dem Heiligen und eine Enkelin von Jaroslav dem Weisen. Das sind Heilige, die in der Ukraine verehrt werden, heute noch, und die wesentlich daran beteiligt waren, die Ukraine und Russland zu christianisieren. Also die werden da sehr verehrt, Wladimir und Jaroslav. Und wenn die Edigner aus Puch tatsächlich da eine Enkelin bzw. Urenkelin wäre, dann würde da ja eine enge Verbindung zu den Christen in der Ukraine bestehen. Und tatsächlich ist es so, dass die ukrainischen christlichen Gemeinden seit Jahren eine ganz enge Verbindung nach Puch haben und da gibt es gegenseitige Besuche. Und seit langem ist auch geplant, dass eine Reliquie oder ein Teil der Reliquien der Edigner eben an die Ukraine übergeben wird. Und tatsächlich ist es jetzt geschehen, dass eine Reliquienübergabe stattgefunden hat. Es gibt jetzt auch am 2. März eine große Feier wegen dieser Reliquienübergabe. Und natürlich alle 10 Jahre finden die Edigner Festspiele statt, wo der Regisseur Markus Eberding immer extra ein Stück für die Edigner schreibt und wo also das halbe Dorf im Puch beteiligt ist, so als Laienschauspieler dieses Stück aufzuführen. Das ist immer in den Jahren mit 9. Also die letzten waren im Jahr 2019, die nächsten werden im Jahr 2029 sein. Und wenn wir bis dahin noch an diesem Studiotisch sitzen, dann werden wir darüber sicher berichten. Wenn da wieder die großen Edigner-Festspiele sind, auf die Pucher jetzt schon hinfiebern. Aber sie feiern auf jeden Fall den 26. Februar als den Namenstag der Edigner in Puch.
So, und jetzt schauen wir zur heiligen Gertrud. Jetzt machen wir einen großen Sprung in den März hinein, nämlich zum 17. März. 2 Tage vor Josephi ist die heilige Gertrud von Nivelle im Kalender. Eine besondere Frau, sagst du, weil da geht nämlich Sie ist die erste Gärtnerin, so sagst du mir, sie ist die erste Gärtnerin.
Sie ist die erste Gärtnerin, da geht's Garteln wieder los und da muss man also im Garten wieder arbeiten und das ist eben auch so ein Tag, der eine Zäsur darstellt, wie so der Michaeli-Tag oder so, wo es dann aber heißt, Michael kennt's Lüchtel oder mit das Dirndl Spinner ko. Und so heißt die Gertraud mit der Maus treibt die Spinnerinnen aus. Das heißt, da ist dann endgültig einmal Schluss mit der Arbeit, die man drin verrichtet, mit dem Spinnen, mit dieser Winterarbeit, sondern dann geht es wieder raus. Das heißt ja dann auch im Märzen der Bauer, also als quasi die Jahreszeiten noch so waren, wie wir das gewohnt waren, dass im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt, weil bis dahin einfach Schnee liegt und harter Winter ist. Und so gilt halt auch die Gertraud am 17.03. oder Gertrud auch als die erste Gärtnerin, wo man davon ausgeht, dass allmählich wieder abtaut, dass der Schnee allmählich weggeht, dass der Boden, der bis dahin gefroren war, früher zumindest, dass der langsam wieder auftaut und dass man da wieder die Felder und auch den Garten bestellen kann. Die Gertraud gilt auch deswegen als Gärtnerin, weil sie gegen Mäuseplagen helfen soll. Und das ist auch ein Umweg, auf dem sie zu diesem Ehrenpatronat gekommen ist sozusagen, weil die heilige Gertraud oder Gertrud gern dargestellt wird, wie sie vom Teufel versucht wird. Der Teufel hat ja immer versucht, sie von ihrem christlichen Glauben abzubringen. Und der Teufel kann ja in verschiedenen Gestalten auftreten. Und bei der Gertraud ist er in Form von Mäusen und Ratten aufgetreten. Besonders kreislich. Und die arme Gertraud, die fromme Gertraud, saß am Spinnrad und hat gesponnen. Und dann kamen viele Mäuse und Ratten und sahen sogar das Spinnrad bis zu den Rocken hinaufgekrochen und haben ihr den Faden abgebissen. Und sie hat sie aber davon nicht beirren lassen. Und dann musste der Teufel in Form von Mäusen und Ratten wieder abziehen. So. Und aus dieser Legende leitet man das ab, dass die Gertraud gegen Mäuse und Ratten hilft. Und das ist natürlich besonders wichtig im Frühjahr, wenn ja. Sie die Wühlmeister den ganzen Winter gemütlich eingerichtet haben unter unseren jungen Obstbäumen.
Ja, die Wurzeln noch beißen.
Oder so, genau. Oder im Garten. Und da hat man dann die Gertraud angerufen und gehofft, dass die also Mäuse und so von den Feldern und aus den Gärten vertreibt. Es steckt aber noch eine tiefere Bedeutung oder ein tieferer Sinn verborgen in dieser Geschichte von der Gertraud und in dieser Darstellung, dass sie entweder mit dem Spinnrad mit einer Maus dargestellt wird, die den Faden abbeißt. Teilweise laufen die Mäuse auch auf ihrem Äbtissinnenstab hinauf. Da ist dann die Äbtissin, die heilige Gertraud, eben mit ihrem Stab dargestellt. Sie war Äbtissin von Nivelle, von diesem Kloster. Und auf diesem Stab laufen Mäuse rauf und runter. Man vermutet, dass sie die Nachfolgerin einer vorchristlichen Göttin ist, die über den Lebensfaden geherrscht hat. Also das ist ja dann oft eine Dreiergestalt von Göttinnen, die also in der römischen, in der griechischen, in der germanischen Mythologie vorkommen. Das sind drei Göttinnen, die im Prinzip das Leben darstellen, eine junge, eine mittelalte und eine alte. Die junge spinnt den Lebensfaden, die mittlere ist in der Blüte ihres Lebens und die alte schneidet den Lebensfaden ab oder reißt den Lebensfaden ab. Und diese Fruchtbarkeitsgöttinnen oder wie immer man sie nennen will, die haben vermutlich ein bisschen Eingang in die christliche Symbolik gefunden. Vermutlich auch bei der Gertraud, weil die ja mit diesem Faden, der ist immer sehr wichtig. Also die Gertraud spinnt vermutlich auch den Lebensfaden. Aber also früher hat man das ganz einfach so gesehen, dass die gegen die Mais hilft, weil da immer eine Maus dargestellt ist, mindestens eine, die auf ihrem Äbtissinnenstab oder auf ihrem Spinnrad hin und her läuft. Und weil sie am 17. März ihren Gedenktag hat, mit diesen ganzen Sprüchen, die darauf hinweisen, dass der Winter vorbei ist und dass jetzt die Draußersaison quasi wieder anfängt. Da heißt es, Gertraud führt die Kuh ins Kraut, das Ross zum Pflug und die Bienen zum Flug. Das heißt eben auch, dass das eine jahreszeitliche Göttin ist, die wahrscheinlich irgendwelchen Frühlingsgöttinnen nachgefolgt ist, die man immer verehrt hat. das Parallel oder das Pendant zur Gertraud ist ja der heilige Patrick in Irland. Das ist ja der Schutzpatron von Irland. Patrick ist ja mittlerweile auch bei uns ein ganz beliebter Taufname, der auch am 17. März seinen Gedenktag hat. Und bei dem die Farbe Grün die Symbolfarbe ist. Also das Symbol des heiligen Patrick ist ja das dreiblättrige Kleeblatt. Mit Hilfe dieses dreiblättrigen Kleeblatts hat er der Legende nach die Iren missioniert und hat ihnen die Dreifaltigkeit erklärt. Aber dieses grüne dreiblättrige Kleeblatt symbolisiert natürlich wie nichts anderes, also die fruchtbare Natur und dass es wieder grün wird. Mhm. Und deswegen ist es eben auch seine Symbolfarbe, die an seinem Gedenktag alle anziehen, die überall aufgehängt wird. Und es gibt ja auch in München eine große St. Patrick-Gemeinde, die den St. Patrick's Day feiert, mittlerweile mit einem großen Umzug um den St. Patrick's Day herum. Und da ist die vorherrschende Farbe einfach auch grün, mhm, die man auch für unsere heilige Gertraud in Anspruch nehmen kann, weil das nämlich auch die erste Gärtnerin und wieder Patrick als ein Frühlingsbote einfach ist.
Und ja, ich glaube, man kann sich ja gar nicht mehr vorstellen, wie wichtig das früher war, wenn es in die warme Jahreszeit gegangen ist, in die wärmere Jahreszeit. Es haben ja fast alle in der Landwirtschaft gearbeitet oder sehr, sehr viele waren extrem abhängig vom Wetter und von der Wärme. Und das Leben in die Häuser früher war ja auch, es hat nur einen beheizten Raum gegeben oder die Küche und die Stube. Und ansonsten war es in den meisten Zimmern eiskalt. Diese Wärme und das Licht waren unglaublich wichtig.
Die waren wichtig für die Menschen und wichtig für die Natur und insofern indirekt auch wieder wichtig für die Menschen, weil wir haben ja gerade gehört, da fangen die Hähner wieder das Lenk, oh, da habe ich wieder Ohr, ja, da wächst wieder Gras, da kann ich die Viecher wieder auf die Weide da, dann gibt es wieder Milch oder beziehungsweise eine bessere Milch wie im Winter, nämlich rahmiger und sahniger und fetter einfach. Und ich kann wieder die ersten, es wächst jetzt vielleicht noch nichts auf dem Feld, aber ich kann Wildkräuter ernten, was die ja früher gemacht haben. Die haben ja Brennnesseln und Löwenzahn und so. Das müssen wir jetzt mühsam wieder entdecken mit Wildkräuterküche und so, die ja gerade so boomt. Aber früher war das ganz selbstverständlich, dass ich mir mal Gemüse von der Wiesen hole. Und das war also eine Befreiung, wenn man endlich wieder was Grünes, Frisches zum Essen hat. Die Leute sind ja alle rachitisch in ihren dunklen, kalten Wohnungen gesessen.
Ja, ja, mit Vitaminmangel wahrscheinlich.
Mit Vitaminmangel, daher kommt ja die Rachitis mit Vitamin-D-Mangel, wenn ich also zu wenig Licht habe, zu wenig Tageslicht und zu wenig gesunde Nahrung mit Vitaminen, sondern die haben sie also mit ewigem Rum und Null und Null und Rum haben sie die über den Winter gerettet. Und gerade wenn es früh Kinder waren, also dann haben die tatsächlich früh, erstens mal waren die immunschwach, haben dann viele Krankheiten gehabt, wo es dann wieder die Heiligen angerufen haben, wo es unter Umständen auch nichts genützt hat. Aber dann war die Ernährungssituation ja also schlecht, dass die wirklich so immunschwach waren. Dann haben die nicht gewusst, dass man lüften muss, dass man frische Luft braucht. Und so weiter. Und die hygienischen Umstände waren fürchterlich. Die haben ein eiskaltes Wasser gehabt, wo man irgendwo aussiegen hat müssen und ein Loch im Bach einhacken hat müssen oder in den Teich, um Wasser zu haben. Also die hygienischen Umstände, man hat sie nicht gewaschen, man hat sie nicht gepflegt. Und deswegen sind die alle auch so krank geworden. Und gerade diese Rachitis bei den Kindern war also bis ins 20. Jahrhundert ganz schlimm. Da verkümmern die Knochen, die werden schwach, die wachsen nicht. Also das waren fürchterliche Krankheiten und natürlich diese allgemeine Dunkelheit und Schwäche, die man so am Ausgang vom Winter gefühlt hat und zum Essen war nichts mehr da und das Viech ist krank geworden. Und da war das eine Befreiung, wenn es endlich wieder die Sonne gescheint hat und wenn der Schnee weggegangen ist und wenn es warm geworden ist, was ja wir heute noch in unseren Luxuswohnungen mit unserem Luxuskühlschrank als Befreiung empfinden, wenn es endlich wieder warm wird, man kann die dicken Mäntel ausziehen und so. Und damals muss das umso grandioser gewesen sein. Und deswegen ist eigentlich das allermeiste Brauchtum, was die Sehnsucht ausdrückt und die Wichtigkeit dieser zunehmenden Tageslänge und der Wärme und das Licht und die Fruchtbarkeit. Das ist alles, wo jetzt quasi darauf hingearbeitet wird und wonach man sich sehnt.
Und darum ist es auch kein Wunder, dass es Heilige gibt, die ganz stark damit verbunden sind.
Ja, und die also heute noch verehrt werden und damals mit das Wichtigste im Leben war, weil man nicht gewusst hat, an wen man sich sonst wenden konnte.
Mhm. Heutzutage wird das manchmal ein bisschen belächelt, so dieser Glaube oder vielleicht religiöse Aberglaube. Aber wenn man sich mal mit etwas Demut in die frühere Zeit hineinversetzt, wo es keine medizinische Versorgung gegeben hat, wo man an Krankheiten, die heute als Lappalien abgetan werden, gestorben ist, wo Kinder gestorben sind, reihenweise. Und die einzige Möglichkeit, irgendwie eine Hilfe zum kriegen, eben dieser himmlische Beistand war, wo man sich hingeflüchtet hat, dann kriegt man eine gewisse Demut. Und dann kommt man und belächelt es nicht mehr.
Dann belächelt man es nicht mehr und überdenkt vielleicht die eigene Situation und ist ein bisschen dankbarer, wie gut es uns heute geht. Genau. Das ist das eine. Und das andere ist wirklich, dass wenn man sich da reinversetzt, dann finde ich, liegt es auf der Hand, dass man irgendwo in eine Kirche geht oder zu irgendeinem Bildstock oder in irgendeiner Kapelle oder von mir aus am Hausaltar sich hinkniet und die Heiligen anfleht oder den lieben Gott anfleht, dass er doch das Kind retten möchte, weil einen Doktor hat man sich nicht leisten können und sonst hat man niemanden gehabt, an den man sich hat wenden können. Mhm. Und in der Kirche hat man einfach, auch früher hat man einfach einige dürfen. Auch wenn es da teilweise schlimm zugegangen ist und wenn die Leute das Geld aus der Tasche gezogen haben. Aber zu den Heiligen hat man einfach beten können, die hat man anflehen können, denen hat man Blärme bringen können. Und das war über viele, viele Jahrhunderte die einzige Möglichkeit, sich Hilfe zu holen.
Jetzt ist die Zeit schon wieder so schnell vergangen, es geht schon auf 12 zu. Liebe Dorothea, weißt du schon, wann du das nächste Mal wieder kommst?
Am 18. März, einen Tag vor Josefi. Da wird es auf jeden Fall um Josefi gehen.
Einen Tag nach der heiligen Gertrud.
Einen Tag nach der heiligen Gertrud, ihrem 17. März Namenstag.
Vielen Dank für diese vielen interessanten Geschichten. Wir wollten eigentlich noch über den Fasching reden, aber das, glaube ich, schaffen wir jetzt nicht mehr.
Wir wollten noch so viel Fasching und Fastenzeit und alles Mögliche. Aber die Fastenzeit ist ja noch länger. Eben. Und da können wir dann auch im März noch drüber reden.
Genau. Danke, dass du da warst. Alles Gute.
Danke, das wünsche ich dir auch.